ARD.
Die denken, der Typ ist jetzt Millionär. Nee, bin ich leider nicht. Also in Berlin kann man das ja machen. So irgendwelche Sachen vor sich hin brabbeln, ohne dass man komisch angeguckt wird.
Obwohl sie nicht mehr lebt und ich sie nie kennengelernt habe, allein die Tatsache, dass es sie gab, hat dafür gesorgt, dass ich mich nicht mehr so allein fühle. Vielleicht denken sie gerade gar nicht, da hat er sich verspielt, oh, der Arme. Vielleicht denken sie ja stattdessen, Jazz.
Hallo, ich bin Eva Schulz und das ist Deutschland 3000. Hier verbringe ich jeden zweiten Mittwoch so eine gute Stunde mit Menschen aus ganz verschiedenen Bereichen, irgendwo zwischen Pop und Politik. Mein Ziel ist, diesen Leuten so zu begegnen, wie ihr sie vorher noch nie gehört habt. Deutschland 3000 soll euch, mich und meine Gäste auf neue Gedanken bringen, weil man, wenn man jemand anderes kennenlernt, auch immer ein bisschen was Neues über sich selbst erfährt. Heute geht erstmal ein Shoutout an meine Schwester. Die hat sich nämlich schon vor einiger Zeit gewünscht, dass ich mal Bodo Wartke einlade. Und ich habe damals gedacht, aber kennen den so viele Leute, gerade so unter uns Jüngeren? Tja, die Frage stellt sich spätestens seit dem letzten Sommer nicht mehr, denn da ging Bodo mit diesem Banger hier viral, den er zusammen mit Marti Fischer produziert hat.
Es war einmal in einem kleinen Städtchen, da lebte ein Mädchen namens Barbara. Und diese Barbara war im ganzen Land für ihren abartig guten Rhabarberkuchen bekannt.
Ja, man konnte sagen, dass Barbaras Rhabarberkuchen ohne Wenn und Aber gar eine geradezu magische Erfahrung war. Abracadabra!
Seitdem kennen Menschen aus aller Welt Bodo Wartke, den Kabarettist und Liedermacher, der so herrlich mit der deutschen Sprache spielt. Dieser Mann findet auf wirklich alles einen Reim. Ich hab's für euch getestet. Wir haben uns nämlich auf einer Bühne in Berlin getroffen. Er saß am Klavier und konnte mir so zwischendurch auch immer wieder Sachen vorspielen. Euch erwartet also eine sehr musikalische gute Stunde, in der ich unter anderem gelernt habe, welche Tricks es gibt, um möglichst schnell einen neuen Zungenbrecher zu lernen, wie viel Geld man mit so einem Mega-Viral-Hit auf TikTok verdient und wie man aus Fehlern was Gutes ziehen kann. Bodo hat auch viel Persönliches erzählt und mich zum Nachdenken gebracht. Zum Beispiel darüber, wer und was eigentlich die Erzählungen prägen, die wir alle so von uns selbst haben und wie wir uns davon im Zweifel befreien können. Und ganz am Schluss ging es außerdem um einen schweren Schicksalsschlag, den Bodo schon als kleines Kind erlebt, aber erst als Erwachsener so richtig realisiert hat. Also, macht's euch gemütlich, hier kommt eine gute Stunde mit Bodo Wartke.
Bodo, willkommen in eigentlich etwas, wo du dich viel heimischer fühlst als ich gerade, nämlich im Scheinbar-Varieté in Berlin-Schöneberg. Magst du mal kurz beschreiben, für alle, die es nur hören, was das hier für ein Ort ist?
Die Scheinbar ist das kleinste Varieté Deutschlands und auch das älteste von Berlin. Gibt es, glaube ich, seit Anfang, Mitte der 80er. Und im Grunde so mein zweites Wohnzimmer lange Zeit gewesen. Also jetzt bin ich nicht mehr so regelmäßig da wie früher. Aber hier ist halt ein Ort, wo man alles ausprobieren kann auf der Bühne. Das Open-Stage-Varieté von Mittwoch bis Samstag. Du hast 7 Minuten Zeit, du kannst alles machen. Klavier spielen oder sonst was auf der Bühne. Jonglieren. Auch Stand-up. Wer alles kommt, was die Leute machen, in was für Kostümen. Du kannst hier alles erleben. Ja, du siehst Einhörner auf der Bühne, Zauberkünstler, Kabarettisten wie mich. Und halt 7 Minuten sind gesetzt. Und du kriegst ein authentisches Publikum und ein authentisches Feedback von den Leuten. Hier ist ja nicht groß. Ne? Nee, hier passen 50 Leute rein, ist ja
und
Mini.
Und die sitzen dann sehr eng
beieinander. So ein Ladenlokal im Erdgeschoss eines Hauses in Schöneberg. Also wie groß ist das hier? Ich weiß nicht, 50 Quadratmeter maximal, 30, 40,
so eine
keine
kleine
Ahnung.
Bar in der Ecke.
100 Kubikmeter.
ein paar Lichterketten.
Ja, genau, also so. Und sehr, sehr heimelig. Und ohne die Scheinbar hätte sich, glaube ich, meine Künstlerkarriere gar nicht entwickelt. Denn hier habe ich die ersten Leute getroffen, die mir zugeraten haben, das zu tun, was ich tue. Nicht davon abgeraten haben. Also nicht so wie meine Eltern. Ja, Kunst, das ist ja ganz schön, aber mach doch lieber erstmal was Richtiges. Was Sicheres, was Vernünftiges. Kunst kannst du später immer noch machen. Werd doch lieber erstmal Chefarzt. So, und hier waren die ersten, die ich traf, die gesagt haben, wieso studierst du denn Physik, was ich damals noch gemacht habe? Das ist ja völliger Quatsch. Du bist Künstler, Mann. Die Bühne ist der Ort, wo du hingehörst. So, und wurde hier engagiert von einem Kollegen als Moderator einer Varieté-Show im Chamäleon-Varieté. Und das war mein erster bezahlter Job. So, da habe ich 3 Monate lang jeden Abend eine Show moderiert für 100 D-Mark oder 150, weiß ich nicht mehr, und konnte meine Miete bezahlen und war fortan finanziell unabhängig von meinen Eltern. So, also hier ging es für mich los. Hier wurde das konkret und hier fing ich an, von meiner Kunst leben zu können. Und bis heute komme ich gerne her und probiere neue Songs aus. Also es ist der perfekte Lackmustest. So, du hast was Neues geschrieben, hier findest du ein offenes, neugieriges, ehrliches Publikum.
Wann warst du zuletzt hier und hast was ausprobiert?
Vor ein paar Monaten.
Und ist gut gelaufen?
Ja. Ja.
Weil ich habe auch schon gehört, dass du schon hier Sachen komplett versenkt hast. Die Rede war von Klavierpantomime.
Ja,
was ist das?
Das war ganz, ganz schlimm. Oh Gott.
Okay, was ist passiert?
Das war früher. Also, ich bin auf die Idee gekommen, so zu tun, als hätte das Klavier eine Panne. Mhm. Also wie so eine Reifenpanne. So, also ich habe eine Seite stillgelegt, sodass eine Taste nicht funktionierte und habe dann halt, Moment, so halt die Klappe aufgemacht, mal reingeguckt und habe dann irgendwelche Sachen rausgeholt, die da drin waren, so Zeugkram,
okay, das klingt
also Klavierseiten. Witzig. Also ich habe auch richtig Aufwand betrieben. Ich habe mir bei einem Klavierstimmer alte Klavierseiten besorgt, damit ich da halt so Gerümpel rausziehen kann. So, und habe dann das Klavier abgehorcht mit einem Stethoskop so und Blutdruck gemessen.
Mhm. Okay, aber das klingt jetzt erstmal
die
witzig.
Idee fand ich super lustig. Aber die Leute waren halt komplett entsetzt. Also die saßen da mit offenem Mund und dachten, was macht der denn da? Der singt doch sonst immer so lustige Lieder und jetzt misst er den Blutdruck vom Klavier. Was ist mit ihm? So.
Und wie ist das? Ich habe mir natürlich auch viel angeguckt von deinen, es gibt ja viele Mitschnitte von Live-Auftritten und so und mir auch berichten lassen von Hardcore-Fans aus meinem Umfeld. Wenn du auf der Bühne bist, dann bist du ja, und das meine ich im besten Sinne, so unter Spannung. Also das ist dann so sehr fokussiert, habe ich das Gefühl. So ein bisschen wie so Tänzer, die dann so eine Körperspannung einnehmen. Oder meine Mama würde wahrscheinlich sagen, auf Zack. Ist das was, knippst du einen Bühnenbodo an, bevor du eine Bühne betrittst, oder bist du auch zu Hause so?
Also ich glaube, dass ich zu diesem Bühnenbodo werde, sobald ich eine Bühne betrete. Also es ist nicht so, dass ich mir das vornehme. Und es ist ein besonderer körperlicher Zustand. Ich würde das als eine möglichst, also hoffentlich bewegliche Spannung bezeichnen. Also es ist ja blöd, wenn die Spannung dich starr
oder steif macht. Ja.
So, es ist ja ganz wichtig, auf der Bühne beweglich zu sein, eben auch auf das Publikum reagieren zu können und spontan reagieren zu können. Es ist auf jeden Fall eine freudvolle Spannung. Also ich bin natürlich immer aufgeregt und auch Lampenfieber habe ich auch, aber die Angst überwiegt zum Glück nicht und es ist nichts, was mich lähmt, sondern ich habe auch immer Bock, so die Sachen mit den Leuten zu teilen.
Es gibt ja auch noch einen großen Teil außerhalb der Bühne, den ich mir vorstelle, der zu diesem Beruf gehört. Was an deinem Beruf macht dir am allermeisten Spaß?
Auf Ideen zu kommen. Ja? Also wenn mir Reime begegnen, nach denen ich gar nicht gesucht habe, die aber genau das zum Ausdruck bringen, was mir gerade wichtig ist, was ich sagen will, und sich dann noch gut reimen und toll klingen. Und wenn es dann idealerweise noch ein Doppelreim ist.
Zum Beispiel, gib mal ein Beispiel.
Also bei den Zungenbrechern ist das ja so, ich schreibe gerade einen über spezifische Fische. Das sind Fische, die zu viel Spezi trinken. Und auf die Idee haben mich Leute im Internet gebracht. Also da hat jemand so eine Animation gemacht mit Spezifischen und mit so einer KI-generierten Sprache. Und da haben mir Leute das geschickt auf Instagram und haben mich gefragt, wäre das nicht was für ein Zungenbrecher?
Wie cool.
Und ich dachte, geile Idee.
Ja.
Und das passiert ganz häufig, also dass die Leute mich auf Ideen bringen. Und dann habe ich halt überlegt, okay, was kann ich über Spezi und Spezifische erzählen? Und kam auf eine Zeile, für Spezi spazierte ich schon von Kreti zu Pleti. Durch den Schnee wie ein Jedi stappte ich spät noch zum Späti. So, und das reimt sich ja an Stellen, wo es sich nicht reimen müsste.
Ja.
Aber es ist so geil und es klingt so geil und einfach das Bild durch den Schnee stapfen wie ein Yeti und dann reimt sich das auf Späti und Kreti und Pleti und Spezi und so und das sind so, da freue ich mich dann total, also nur für diese zwei Zeilen war es wert, dieses Gedicht zu schreiben.
Und ist es was, weil auch als ich gelernt habe, so du warst an einer Liedermacherschule und genau das, was du gerade beschreibst, das klingt ja auch so sehr handwerklich. Also muss ich mir vorstellen, dass du am Klavier oder Schreibtisch sitzt wie an so einer Werkbank und so fummelst und schleifst an Reimen. An Melodien?
Ja, so kann man sich das vorstellen. Und ich sitze da vor allem so mit der Idee, dass ich denke, das geht bestimmt noch geiler. Mhm. Ich guck noch mal.
Was machst du, wenn du bei anderen Künstlern schlechte Reime hörst? Was ist deine Reaktion?
Ich werde meistens wütend, weil ich halt aus eigener Erfahrung weiß, dass das nicht nötig ist. Mhm. Also so früh aufzugeben. Ich höre ja, was die sagen wollen. Und viele glauben, Inhalt und Reim, das ist eine Entweder-Oder-Entscheidung. Und das stimmt nicht. So, es lohnt sich nach dem sowohl als auch zu suchen, denn es ist immer möglich gewesen. Da hat mich die deutsche Sprache noch nie im Stich gelassen.
Also es gibt kein Wort, auf das sich nichts reimt?
Es gibt kein Problem, was sich nicht lösen lässt. Es gibt natürlich bestimmte Sachen, die reimen sich nicht, aber dann kannst du es anders lösen. So, einfach Synonyme finden, um die Ecke denken. So. Und dafür ist unsere Sprache einfach reichhaltig genug, dass es immer eine Lösung gibt. Sie hat mich nie im Stich gelassen. Und deswegen wage ich zu behaupten, wer nach dieser Lösung nicht gesucht hat, der war einfach faul. So, und es ist so schade, weil es so einfach wäre, es besser zu machen. Und warum machen die das nicht? Mhm. Also, warum muss ich das immer machen?
Es gibt, also die Leute haben bisher noch nicht gehört, dass wir, dass du neben einem Klavier sitzt. Vielleicht können wir ein Beispiel bringen. Und wenn ich mir ein Beispiel wünschen darf, dann wäre es, was reimt sich auf Eva? Weil das ist mein Name und du hast es tatsächlich geschafft, darauf sehr viele Reime zu finden. Das hat mich total beeindruckt.
Das freut mich. Mhm. Genau, der hat einen autobiografischen Hintergrund. Ich war damals in eine Mitschülerin von mir verliebt, die heißt Eva. Mhm. Und es gab dann wirklich so die lustige Situation, die ich in dem Lied auch besinge, dass ich traurig in einem Zug saß und irgendwo hingefahren bin und versucht habe, sie zu vergessen. So, und an dem Zug, in dem ich saß, fuhr so ein Güterzug vorbei aus Kesselwagen mit Öl oder keine Ahnung, was da drin ist. Und die Firma dieser Kesselwagen heißt Eva. Mhm. Und das stand halt da drauf, so mit so einem großen Logo. Und wie das häufig so ist bei Güterzügen, das ist dann nicht ein Waggon, sondern irgendwie 10 oder 20.
Ich kenne die, ich freue mich da immer drüber.
Und dann fuhr an mir so vorbei Eva. Und ich dachte, oh, wo, nein, und nicht dran denken, guck mal lieber auf der anderen Seite raus. Und auch da, Eva. Und da musste ich dann wirklich schmunzeln über diese total skurrile Situation. Mhm. Und bin dadurch dann auch auf die Idee gekommen, dann ein Lied drüber zu schreiben und das komödiantisch zu verwandeln. Und inzwischen ist es natürlich long gone und auch nicht mehr schlimm. Und wir sind befreundet. Und
okay, Grüße gehen raus.
Ja.
Meine Zeit auf dem Gymnasium, rückblickend betrachtet, war sie um einige schöner, als ich sie früher empfand. Aber eines raubte mir den Verstand. Ich hatte mich alsbald in eine Mitschülerin verknallt. Sie war in der B und ich in der A und ihr Name war Eva, Eva, oh ja, Eva. Du warst für mich Eva, warst Paul von Schell für Hildegard Knefer. Aber nein, es hat nicht sollen sein. Statt mich hast du dich voll in einen anderen verliebt. Dein erster Freund, mein Traum von dir war ausgeträumt. Dein Freund war schon ein paar Jahre älter und arbeitete als Bankangestellter. Ein völlig verdorbener Spießer. Torben hieß er. Torben. Torben. Ich wünschte mir Torben. Wäre damals überraschend verstorben. Ja, natürlich nicht. Na, zum Glück ist er das nicht. Und er hieß auch gar nicht Torben.
Okay, aber vielleicht weiß er, wer gemeint ist. Danke fürs Anspielen. Ich glaube, es kommen nachher noch Reime wie Eva, immer wenn ich im ICE fahre. Und ich natürlich. Dachte so, wow, Bodo. Aber es klingt hervorragend. Es klingt eben nicht wie die Notlösung. Sondern
Reime, die, wo man sie nicht vermutet hätte und die halt auch in keinem Reimlexikon stehen. Mhm.
Also du machst das seit Jahren, du hast einen enormen Output. Also ich bin ganz beeindruckt, dass ich dir einfach so diesen Song zuwerfen kann und du spielst ihn und weißt auch, das sind ja auch oft lange Texte, also Songs gehen auch gerne mal 4, 5, 6 Minuten, weil du, glaube ich, einfach so viele Lösungen
auch schon
findest.
Mal 10.
Ja. Ja. Also kannst du wirklich alle auswendig und auf Abruf? Es sind doch, glaube ich, also wie viele Lieder werden es sein?
Ich spiele ja auch 8 Programme gleichzeitig. Ja. So. Also ich habe ziemlich viel Repertoire parat. Ich kann sie mir anscheinend ganz gut merken, dadurch, dass ich die Texte A, selber geschrieben habe und B, sie an Musik geknüpft sind. Also da gibt es wohl auch so gehirnphysiologische Untersuchungen, dass das die Memorierbarkeit erhöht, gesungener Text und gereimter Text. Den kann man sich besser merken. Und es wird auch woanders im Gehirn abgelegt. Ich habe mal gelesen von einem Patienten, der an einer Form von Demenz erkrankt ist, die dafür sorgte, dass er irgendwann die Fähigkeit zu sprechen verloren hat. Der konnte nicht mehr sprechen, der konnte aber immer noch alle Songs von den Beatles auswendig singen.
Ja,
so, und
krass.
Das zeigt so, guck mal, wow. Also anscheinend ist das
was anders ist da los,
verdrahtet.
Ne?
Ja.
Ja, faszinierend. Und wie ist das? Du machst das seit über 20 Jahren, über 30
seit
wahrscheinlich.
Über
50,
seit fast 30 Jahren, ja.
Und hast dir so ein sehr treues, wohlmeinendes Publikum aufgebaut, tourst durch die Lande, durch den ganzen deutschsprachigen Raum und dann passiert auf einmal so ein internationaler Erfolg, wie es letztes Jahr passiert ist. Und auf einmal ist man auf einer Bühne und ist man Leuten ausgesetzt, die keine Ahnung vom Rest deines Werks haben, aber einen Zungenbrecher mitsingen können. Die sprechen nicht mal die gleiche Sprache und singen was von Barbaras Rhabarberbar.
Genau, das sind aber selten Leute, die dann zu mir auch ins Konzert kommen. Mhm. So, also neulich habe ich das erlebt, da kam eine Frau aus Frankreich nach Trier, was nicht weit ist. Mhm. So, hat das auch, also ich habe dann auch gefragt, so, ne, wer ist zum ersten Mal da? Und die hat sich gemeldet, ich bin aus Frankreich, ist ja cool. So. Mhm. aber der Großteil der Leute, glaube ich, sind die, die mich eben vorher schon kannten, die mich auch über andere Dinge kennengelernt haben oder die mich wiederentdeckt haben, jetzt durch die Zungenbrecher, die vor 10 Jahren vielleicht schon mal beim Konzert waren und dann über Barbaras Rhabarberbar gestolpert sind und dachten, ah, guck mal hier, der Typ, den kennen wir doch, cool, da gehen wir mal wieder zum Konzert. Denn wenn ich so gezielt frage, wer kannte mich vorher nicht, habe ich über die Zungenbrecher kennengelernt und ist deswegen da, melden sich gar nicht so viele. Sondern von 1000 Leuten in einem Saal, 5.
Findest du das schade?
Nein.
Es sind irgendwie Millionen von Leuten weltweit, die darüber dich kennengelernt haben, aber...
Ja, das kann man vielleicht auch nicht erwarten. Das ist einfach ein anderes Medium. Mhm. So, also Internet und Bühne. Es ist natürlich schön, wenn die Leute das zum Anlass nehmen, sich auch mal ein Live-Konzert anzuschauen von mir. Das wünsche ich mir auch. Das ist ja letztendlich auch mein Geschäftsmodell. Ja, ich bin ja ein Künstler, der in erster Linie live stattfindet und auch live stattfinden möchte.
Letztes Jahr, im Frühjahr 2024, ging Bodo mit seinem Zungenbrechersong Barbaras Rhabarberbar, den er zusammen mit Marti Fischer gemacht hat, durch die Decke. Über 50 Millionen Mal haben User den Song bei TikTok geguckt. Und zwar nicht nur aus Deutschland. Menschen auf der ganzen Welt feierten den Song, teilweise ohne ihn zu verstehen. Sie haben die Choreografie nachgetanzt, vor der Handykamera mitgesungen oder die Zungenbrecher in ihre eigene Sprache übersetzt.
Once upon a time, a village woman, Ja, went by the name of Barbara. And Barbara was known throughout towns and states for her excellent, abnormally yummy rumor cake.
Oui, on pouvait dire que moi, Barbara, je faisais des cakes rhubarbes qui étaient vraiment sympas. Quand on prenait une part, c'était vraiment magique. Abracadabra.
Ja, denna pajen var helt enkelt fantastisk. Och efterfrågan efter den ökade drastiskt. Barbara öppnade en bar efter ett tag och den kallade hon för Barbaras Rhabarberbar.
Also Fun Fact, über eine Internetpräsenz lässt sich direkt erstmal gar nicht so viel Geld verdienen. Die Leute denken das immer. Die denken, der Typ ist jetzt Millionär. Nee, bin ich leider nicht. So, also ich habe neulich erfahren, das, was wir von TikTok bekommen, dafür, dass wir da jetzt präsent sind, und zwar nicht nur mit Barbaras Rhabarberbar, sondern auch mit sämtlichen anderen Content von mir und auch von allen anderen Videoplattformen, Social Media, X, YouTube, Instagram, so Instagram, all diese zusammen, haben mir 547 Euro eingebracht.
Okay, wow. Und also wenn man die Dimensionen sich vor Augen führt von diesem viralen Welthit, genau, das ist wirklich grotesk.
So, und auch über Spotify verdient man ja auch kaum was. Ich glaube 0,02 Cent pro Stream. So, und jetzt haben wir natürlich etliche Streams mit dem Lied, aber auch da bleiben unterm Strich 14.000 Euro übrig für Marti und mich.
Mhm.
So,
Marti Fischer,
der die Musik gemacht hat zu Barbaras Rhabarberbar. Grüße gehen raus an den So, und natürlich, 14.000 Euro ist jetzt auch nicht nix. Aber vor dem Hintergrund, dass Millionen Leute diesen Song gestreamt haben auf der ganzen Welt. Also jetzt stell dir vor, die hätten den für 99 Cent bei iTunes downgeloadet oder sich eine CD gekauft.
Genau, CDs waren ja auch mal Teil deines Geschäftsmodells. Ich weiß nicht, welche Rolle sie heute noch spielen.
Eine untergeordnete. Es gibt sie natürlich immer noch, weil mir wichtig ist, dass es sie gibt. Aber es werden einfach kaum noch CDs gekauft. Also es hilft ja auch nichts, den alten Zeiten hinterher zu jammern. Die neuen Zeiten ermöglichen ja auch was. Also ohne Streaming-Plattform hätte sich ja dieser weltweite Erfolg gar nicht ereignen können. Deswegen lamentiere ich da auch nicht. Also es sind einfach andere Zeiten, aber eben auch andere Möglichkeiten.
Und genau, du hast ja auch gerade schon beschrieben, also wie schön, dass auf einmal bei dir dann so Crowdsourcing nennt man es ja, ne? Dass aus der Community Ideen kommen, für die so genau deine Kunst verstanden haben, dass sie sagen, ja, das passt doch zu dir. Und du sagst, dann mache ich was draus. Das ist ja wirklich richtig schön.
Ja, und damit bin ich ja letztendlich angetreten. Ich möchte Spaß haben. Ich möchte die Sachen machen können, die mir Spaß machen. Und im Idealfall ausreichend Geld mit Sachen, die mir Spaß machen, verdienen, sodass ich Sachen, die mir keinen Spaß machen, die mir aber eventuell mehr Geld einbrächten, nicht machen muss. Mhm. So, und ich habe das Privileg zu sagen können, ich mache keine Werbung. Also ich verstehe mich halt in erster Linie als Live-Künstler. So, da möchte ich sein, da möchte ich stattfinden. Und also Social Media ist ein Add-on. Ich bin auf die Idee mit den Zungenbrechern gekommen, weil ich halt was machen wollte, was nicht so lame ist und so uninspiriert.
Und du musst kurz erklären, weil das Zungenbrecher, denken jetzt die einen oder anderen vielleicht an Fischers Fritze, aber du sagst ja, du machst Zungenbrecher 4.0. Was bedeutet das?
Ich habe die Zungenbrecher im Grunde weiterentwickelt. So, also drei Ebenen hinzugefügt. Also zu einem bekannten Zungenbrecher habe ich mir eine Geschichte ausgedacht. Also ich spinne den Zungenbrecher fort, verpacke ihn in Reimform und dann kommt noch Musik dazu, beziehungsweise fette Beats, die halt im Fall von Barbaras Rhabarber von Marti Fischer stammen. Mhm. In fast allen anderen Fällen aber von einem befreundeten Musiker aus der Schweiz, Matete, a.k.a. Matthias Kreutli. Schöne Grüße. Ja, der hat die alle komponiert. Und dadurch, ja, sind es eben vier Facetten eines Zungenbrechers. So, also deswegen nenne ich sie Zungenbrecher 4.0. Und das ist anscheinend etwas, womit ich einen Nerv getroffen habe. Also für mich war das eine völlig naheliegende Idee, so sich zu fragen, was macht eigentlich Fischers Fritz mit seinen frischen Fischen, nachdem er sie gefischt hat. Aber anscheinend war ich der Erste, der sie hatte. So, diese in dieser Art und Weise Zungenbrecher zu verwenden. Mhm. Und auf einmal machen die Spaß. Also man gibt ja bei so einem Zungenbrecher schnell auf. Ne? Man merkt so, oh, schwer nachzusprechen und so. Aber jetzt ist halt die Challenge viel spannender, weil es eben nicht mehr nur um schwierige Aussprache geht, sondern erzählst eine Geschichte, du rappst, du reimst. Das ist einfach cool, das zu können. Also so erkläre ich mir, dass eben viele Kinder Barbaras Rhabarbera auswendig können. Und nicht nur den Zungenbrecher, sondern halt auch den Tanz. Mhm. Und zwar nicht nur in Deutschland, sondern auch überall.
Ja.
So wie crazy.
Ja. Magst du mal einen vorspielen, damit die Leute sich vorstellen können, was genau du da machst?
Die Zungenbrecher finden ja auch statt innerhalb meines aktuellen Bühnenprogramms. Mhm. Wunderpunkt heißt das. Und da gibt es welche, die sage ich einfach auf, wie Gedichte. So, da kann ich vielleicht auch einmal, ja. Also Fischers Fritz, weil wir gerade drüber gesprochen haben. Ne? Also Fischers Fritz fischt frische Fische, frische Fische fischt Fischers Fritz. Jetzt sitzt der Fritz am Küchentisch, wo er den frischen Fischer hitzt. Vom Fenster sitzt eine Miezekatze, die ist auf Fritzens Fischespitz, sodass sie gewitzt mit ihrer Tatze Fritz den frischen Fisch die bitzt. Die Katze ist nur räuberisch, sie schnappt sich den Fisch und entfleucht aus der Küche. Fritz ruft, ey, will ich euch erwische? Wo sind meine Räucherfische? Fischers Fritzens frische Fische haben ihm leider nichts genützt. Die Katze sitzt verschmitzt bei Tische und frisst den Fisch mit ihren Kids.
Oh. Mein Lieblingswort da drin war Stibitzen. Da habe ich gerade direkt wieder gedacht, oh, das muss wieder in meinen aktiven Wortschatz. Stibitzen ist herrlich. Ja, krass. Da waren ja auch noch mehrere Sachen drin auf einmal.
Bei dem Gedicht habe ich mich am meisten gefreut über die Zeile, wenn ich euch erwische, wo sind meine Räucherfische?
Ja.
Na, als mir die eingefallen ist, wo ich auch dachte, bam, Doppelreim, Astreiner, Doppelreim, ding, der ding, nicht ding. Im Reimlexikon steht. So, ja. Also so wortübergreifende Reime, das finde ich halt auch total cool. Ja, und dann begleite ich eben Songs auf einer Beatbox, also auf einer richtigen, aus Holz, auf einer Cajon. Habe ich jetzt nicht dabei, aber es gibt auch welche, die begleite ich auf Klavier. Davon könnte ich einen spielen.
Okay,
also
ja, gerne.
Eigentlich sogar mit mehreren Instrumenten gleichzeitig. Ich spiele links eine Bassdrum, rechts spiele ich eine Snare, mit der linken Hand das Klavier und dann oben auf dem Notenpult liegt noch eine Orgel. Aber ich spiele es jetzt mal nur mit den Instrumenten, beziehungsweise mit dem Instrument, was da ist.
Ja.
Und zwar der erste virale Hit, der mir vollkommen überraschend gelungen ist. Der dicke Dachdecker deckt das Dach, nicht mein Dach, nein, das Nachbardach. Davon wurde ich heute früh schon um 8 Uhr wach. Ich hätte nie gedacht, wie viel Krach das macht. Ich frage mich, was er mit diesem Krach bezweckt. Der dicke Dachdecker, der das Dach da deckt. Und warum er das Dach nicht etwas sagt, der deckt. Und ob sich das heute noch über den ganzen Tag erstreckt. Ich sag es konkret, dieser Dachdecker geht mir sowas von fett auf dem Wecker mit seinem elektrischen Dachziegelschneidegerät. Vom Black on Decker, mit dem arbeitet er leider von früh bis spät. Ich geh da gleich rüber und mecker, bevor das hier ewig so weitergeht. Und zieh den Stecker, doch auch am nächsten Tag, ach du Schreck, wird ab 8 wieder keck das Dach gedeckt. Ich werde unsanft aus der Nacht geweckt von des dicken Dachdeckers Krach kam weg. Doch während ich da so vom Achterdeck beobachte, wie er das Dach da deckt, fällt mir auf, oh, er macht es korrekt, das Dach wird immer mehr zu einem Prachtobjekt. Respekt! Ich lug hinüber und bewundere die Dachdeck-Taktik. Ey, der Typ könnte glatt ein Buch schreiben über Dachdeck-Didaktik. Ich befinde mich seitdem mit dem dicken Dachdecker ein perfekter, trauter Eintracht. Digger, und wünsche mir direkt sofort im Affekt, der deckt demnächst auch mein Dach.
Herrlich, ich habe einen richtigen Knoten im Kopf. Also wie lernt man gut, einen Zungenbrecher aufzusagen? Hast du da inzwischen Tricks und Techniken entwickelt?
Ja, also erstmal, es muss Bock machen, damit du bei der Stange bleibst. Mhm. Damit du nicht früh aufgibst und die Flinte ins Korn schmeißt, sondern damit du wirklich Lust hast, das zu meistern. So, das ist wichtig, es muss Spaß machen. Das Zweite, die gute Nachricht, man kann das üben und man kann es auch irgendwann. Denn letztendlich ist Sprechen ja ein muskulärer Vorgang, wie alles andere auch. Und wir sind ja ganz gut darin, uns komplexe muskuläre Vorgänge anzueignen. So, also das bezeichnet uns als Spezies ja auch ein bisschen aus. Ne? So Geräteturm zum Beispiel, so krasses
das
Zeug.
Das hat bei mir nie geklappt.
Hat nicht geklappt, aber ich meine, also es muss ja nicht unbedingt das sein, aber so als Beispiel.
Ja, ja.
Ne? So, also zum Beispiel eine Katze bewegt sich einfach immer geschmeidig. So, die können ja gar nicht anders, können aber nicht Klavier spielen.
Mhm.
So, das können die auch nicht lernen. Wir aber schon. Also wir haben die Möglichkeit, uns wirklich, wenn wir dranbleiben, komplizierte Sachen anzueignen. Und beim Sprechen ist das ganz genauso. Also irgendwann hast du halt auch ein Muskelgedächtnis, so wie beim Spielen auch. Also irgendwann weiß der Körper, was was er tut. Der macht es von alleine. Und das ist beim Zungenbrecheraufsagen genauso. Irgendwann erinnert sich dein Körper auch daran, wo er die Zunge hintun muss und wo die Zähne und wo den Kiefer und so, dass es einfach läuft, dass es funktioniert. Also es ist tatsächlich dann auch mehr ein Körpergedächtnis als ein Kopfgedächtnis. Und gerade dann, wenn es sich eben reimt und wenn es an Musik geknüpft ist. Also wenn Sprache musikalisiert ist, dann kann man sie sich besser merken.
Und bist du gut im Dranbleiben?
Bei diesen Dingen schon, ja. Bei also anderen? Die Dinge, auf die ich Bock habe, bei anderen nicht. So, also, aber die machen mir halt total Spaß, da bleibe ich total dran.
Das heißt, man hört dich dann so durch deine, oder wo auch immer du wohnst, Wohnung, Haus gehen und die ganze Zeit Dachdecken, Decker.
Zum Beispiel,
so,
ja.
Bis die
ja,
Zunge
ja.
sich
oder
verknotet.
Unter der Dusche, murmel, murmel, murmel. Oder auch so beim draußen auf der Straße. Also in Berlin kann man das ja machen.
Ja.
So irgendwelche Sachen vor sich hin brabbeln,
gestern,
ohne dass man...
Ich bin gestern schon hier gewesen und ja. gestern Abend ist eine Frau an mir vorbeigelaufen, die mit Kopfhörern einfach lautstark mitgesungen ja. hat bei dem Song, den sie gehört hat. Und ich dachte so, ach, das ist auch schon schön. Also man ist im ersten Moment irritiert, aber dann fand ich es schön, dass sie sich so frei gefühlt hat, da ja. auf dem Bürgersteig zu singen. Das heißt, wie lange brauchst du durchschnittlich? Also wenn ich dir jetzt einen Zungenbrecher gebe, brauchst du dafür 5 Minuten oder brauchst du dafür ein paar Tage? Bis
mal so, mal so. Also das, okay. Das kann ganz schnell gehen. Manchmal fluppt das nur so. Also zum Beispiel das letzte Interview, was ich hier geführt habe, das war mit der Logo-Redaktion,
oh, ja.
mit einer Kinderreporterin von Logo. Ja. Das war ganz, ganz entzückend. Und die haben vorher auf ihrer Seite und auch auf Social Media dazu aufgerufen, ey, wir interviewen Bodo Wartke, der die Zungenbrecher-Songs gemacht hat. Wenn ihr Zungenbrecher habt, schickt die uns mal, weil vielleicht hat er die noch nicht und dann stellen wir die ihm vor. Und das haben die gemacht. Und es gab einen Zungenbrecher, den ich tatsächlich noch nicht kannte und auch noch nicht verarbeitet hatte. Und ich dachte eigentlich, also eigentlich inzwischen habe ich sie alle,
ja.
aber nein, es gibt immer noch welche, die ich noch nicht kenne, die mir neu begegnen. Nämlich Anna aß abends Ananas. So, und da dachte ich mir, geil, so, da mache ich was draus. Und ich glaube sogar noch am selben Tag habe ich den geschrieben, als Anna eines Abends eine Ananas aß.
Schön. Also es geht dann direkt los. Und ist das jetzt so, musst du dann so deine Gesichtsmuskeln so trainieren vor einem Auftritt, damit die so richtig aufgewärmt sind, oder kannst du das aus dem Stand? Hier warst du jetzt gerade, hast du einfach losgelegt.
Meistens kann ich das aus dem Stand, aber weil ich es vorher geübt habe, eben so lange, bis ich's konnte. Also schwieriger ist zum Beispiel jetzt im Fall von Barbaras Rhabarbaba die Atemdosierung. Das ist viel schwieriger als die Aussprache. Denn also ich performe Barbaras Rhabarbaba solo in meinem Konzert, aber im Netz ja zusammen mit Marty Fischer.
Ja.
So, und da machen wir das eben immer abwechselnd. Nur wenn einer alleine den ganzen Text aufsagen muss, hast du kaum Pausen, weil das auch so schnell geht, zum Atem holen. Und in diesen Pausen musst du halt gucken, dass du nicht zu viel Atem holst, aber auch nicht zu wenig.
Und was ist passiert, also als ihr so mega viral gegangen seid, ich habe gesehen, dass ihr in Interviews auch erzählt habt, es gab auch negatives Feedback. Ich kann mir das gar nicht richtig vorstellen,
naja,
was
wie das
da
halt
so kommt.
So ist im Netz. So, also im Netz meldet sich dann halt erstmal jeder Hans und Franz zu Wort und eben Leute, die dann einfach uns randommäßig beschimpfen als Nazis, weil wir Deutsche sind
als sowas.
Schwul, weil wir Spaß haben und tanzen. So, also das Übliche halt. Aber das verschwindet dann auch relativ schnell, beziehungsweise wird übermannt von dieser ganzen Welle an positivem Feedback, was die Leute uns geschrieben haben und geschickt haben. Und das ist ja wirklich ganz, ganz entzückend, was sie uns schreiben. Also Leute, die sagen, ey, durch euch inspiriert habe ich jetzt Bock, Deutsch zu lernen. So, und ich wusste gar nicht, dass Deutsch so witzig klingen kann. Also die dann auch ihre Vorurteile in Frage stellen, weil sie bisher mal dachten, Deutsche, die haben alle keinen Humor und Spaß haben die auch nicht und deren Sprache klingt total aggro. So, und sehen dann uns und merken so, da haben wir uns offenbar geirrt. Was ja total schön ist. So. Oder auch Leute, die dann so Kinder in Schulen, die dann so Hip-Hop-Bands gründen, inspiriert durch uns.
Stark, ja.
So, und auf tolle eigene Ideen kommen, das Szenario von Barbaras Rhabarbaba in Lego nachbauen, wo wir auch denken, was muss das für eine Arbeit gewesen sein? Von Wochen. Also, das ist jetzt ein ganzes Filmset. Irre. So, also, dass es die Leute einfach inspiriert und so viel Kreativität entfesselt.
Ich habe mir im Vorfeld vorgestellt, dass es dann für dich ja mit das erste Mal gewesen sein muss, dass generell so viel Feedback und dann aber auch so viel Negatives über dich geschwappt ist. Marty, den kenne ich auch seit Jahren noch so von Funkzeiten, der ist ja seit Jahren auf Social und gerade auch auf YouTube sehr groß und hat dir da vielleicht auch helfen können? Oder auch, wie ist es auf einmal so berauscht zu werden von so einem Erfolg, von so Zahlen, die dann so ins Unendliche hochsteigen, Viewzahlen.
Das ist völlig surreal. Man denkt, das gibt's ja gar nicht. Also wo du wirklich dazu gucken konntest, wie die Leute sich das Video reinpfeifen. Mhm. Also das finde ich auch immer noch total surreal.
Während man zu Hause halt sitzt und nichts um einen rum passiert. Ne? Es ist ja alles nur in dieser Kiste. So.
Genau. So, also Marty ist ganz gut darin, negatives Feedback an sich abprallen zu lassen. Mhm. So, weil er dem schon viel länger ausgesetzt ist. Für mich war das halt das erste Mal, dass ich mich auch so gewundert habe, was ist denn los mit den Leuten? Also das ist ja okay, wenn es Leuten nicht gefällt. Aber dann denke ich mir, dann schaust dir doch nicht an.
Ja.
Also dann beschäftige dich doch nicht auch noch damit, deinen Hass irgendwie ins Internet zu kotzen. Was soll denn das? Also dann mach doch lieber was Schönes, was dir mehr Spaß macht. Mhm. So, und es haben ja nicht nur Leute dann sich in den Kommentaren negativ geäußert, sondern auch in ganzen Feuilleton-Artikeln, so, wo man so denkt, Alter, was ist denn los mit dir? Ja. Oder in irgendwelchen Podcasts, wo es dann darum ging, wo jemand halt minutenlang davon erzählt hat, wie scheiße er mich findet. Aha. Und das, ja, hat mich schon sehr überrascht.
Und es scheint ja auch sich dann doch auch irgendwie eingeprägt zu haben, oder? Also wenn man, ich hatte irgendwo gelesen, dass du gesagt hast, vorher hatte ich einfach nur ein Publikum, das kam halt, weil ich denen gefalle und da gab es nicht so Negatives und dann wird man auf einmal so bekannt, dass es auch Hater gibt.
Ja.
Was war das für ein Gefühl?
Ja, einfach so komisch. Also Aufmerksamkeit bei den Leuten zu erregen, denen das nicht gefällt. Mhm. Ich erwarte ja gar nicht, dass das allen gefällt. Mhm. Ich will auch gar nicht, dass das allen gefällt. Ich gehe auch gar nicht davon aus, dass das allen gefällt. Ich habe auch nie darauf hingearbeitet. Nur, wem es halt nicht gefällt, der hat sich vorher nicht damit beschäftigt.
Ja.
So,
angenehm.
Ja, genau. Also auch ein sehr angenehmes Maß von Berühmtheit. Man fliegt so unter dem Radar.
Mhm.
So, also die Leute, die diese Art von Entertainment gut finden, die kommen früher oder später mit mir in Berührung. Und alle anderen wissen nicht, wer ich bin.
Mhm.
So, und da dachte ich auch, so kann das bleiben.
Ja. Und was hatte der Anfang 20-jährige Bodo im Kopf, der beim Bundesgesangswettbewerb angetreten ist? 1999 war das, glaube ich.
Mhm.
Was für einem, das ist ein Wettbewerb für Musical und Chanson, also ich glaube ein bisschen anders als das, wo du heute gelandet bist. Was war damals, wie bist du da damals hin?
Das war im Grunde, also da überhaupt mitzumachen, war sehr subversiv, tatsächlich. Ich habe auch nie damit gerechnet, dass ich den gewinnen würde.
Mhm.
Man kann sich in zwei Kategorien bewerben, Musical und Chanson/Song. Ich habe mich natürlich für letztere Kategorie angemeldet und war der Einzige, der halt keine klassischen Chansons dargeboten hat von Friedrich Holländer oder wem auch immer, sondern ausschließlich eigenes Repertoire. Und damit habe ich mich halt in gewisser Weise dem Vergleich entzogen.
Mhm.
Die Prüfungskommission war sehr neugierig und die suchen sich mal ein paar Songs von dir aus. Eins darfst du immer spielen, das ist dein eigenes Wahlstück, und eins, was sie sich immer aussuchen.
Mhm.
Und sie haben sich das Heidenröslein ausgesucht, eins meiner ersten Stücke, weil sie dachten, ah ja, okay, das kennen wir irgendwie, Heidenröslein, Goethe, Schubert, damit können wir was anfangen. Und es beginnt im Original, wie Goethe es geschrieben hat und Schubert es vertont hat, aber schwenkt dann um zu wilder Boogie-Woogie-Klavierbegleitung,
okay.
und es geht richtig krass los. So, und aber das im Anfang, zu Anfang singe ich halt das Kunstlied von Schubert und habe mich auf dem höchsten Ton in meiner Tonart ein F krass versungen. Dann habe ich halt abgebrochen und habe halt gesagt, ja, das haben sie jetzt natürlich alle gehört, ich habe mich versungen.
Vor dieser renommierten Jury, die irgendwie Fördergelder vergibt. Und
so, und dachte, den Preis gewinne ich jetzt sowieso nicht mehr, aber ich gehe jetzt mit dem um, was war. Und habe mich dann nochmal versungen auf demselben Ton und habe dann auch gesagt, naja, jetzt ist auch egal. Und habe dann den Song gespielt und konnte den auch richtig rocken, weil ich dachte, ich gewinne jetzt ja keinen Preis mehr, aber habe so wenigstens jetzt noch ein bisschen Spaß. So, und zu meinem großen Erstaunen wurde mir der erste Preis verliehen. Und ich dachte, was, wie kann das denn sein? Wie ich dann später erfuhr, ging es hoch her in der Jury-Sitzung. Der eine Teil der Jury hat gesagt, wir können dem Typen keinen Preis geben, der kann nicht singen. Und es ist ein Bundesgesangswettbewerb. Und die andere Hälfte der Jury hat gesagt, ja, das stimmt, der kann nicht singen, aber er macht eine gute Show. Und worauf kommt es im Endeffekt an? So, und dann haben die sich geeinigt, alles klar, das zeichnen sie aus. Haben aber daraufhin beschlossen, wir müssen die Statuten des Wettbewerbs verändern. Also es ging als das Lex Wartke in die Annalen des Wettbewerbs ein. Sie haben dann entschieden, okay, damit eine faire Vergleichsgrundlage geschaffen wird, darf man nur noch maximal 50% eigenes Repertoire singen. Man muss auch fremde Repertoire einreichen. Zwei Jahre später fand er wieder statt, habe ich mich erneut beworben. Und zwar
direkt
mit dem,
zwei Jahre später?
Ja, da konnte ich nämlich nochmal antreten, weil ich dann in die Kategorie der Älteren fiel. Also vorher war ich noch in der Kategorie der Jüngeren, deswegen durfte ich nochmal antreten, sondern Kategorie der Älteren. Und ich bewarb
mich nicht.
Aber kurz,
warum hast du dich nochmal beworben? Hattest du innerlich das Gefühl, ich muss jetzt noch was gut machen, oder wolltest du einfach nochmal?
Nein, es war wieder subversiv. Ich habe mich zusammen beworben mit dem großartigen Kollegen und Freund Sebastian Krämer, den ich hier kennengelernt habe in Berlin, mit dem ich seit Anbeginn regelmäßig hier in der Scheinbar auftrete. Wir treffen uns sogar hier, wir verabreden verabreden uns. Mhm. So, hast du neue Songs? Ich auch. Komm, wir gehen in die Scheinbar und spielen die uns gegenseitig vor Publikum. So, das machen wir seit ehedem. Und wir trafen uns und beschlossen, lass uns mal beide mitmachen beim Bundesgesangswettbewerb. Jetzt gelten da ja andere Statuten und wir machen das jo. So, jeder reicht 50% eigenes Repertoire ein und 50% vom jeweils anderen. So, das heißt, ich schaffte mir Lieder von Sebastian drauf. Und er auch umgekehrt. Mhm. Und wir fanden das halt super frech. So, und haben
es
aber auch da
auch
beide gewonnen. Oh.
Und danach hat die Jury euch vom Hof gejagt und gesagt, kommt nie wieder.
Nein,
oder?
Die fanden das tatsächlich sehr, sehr lustig. Mhm.
Und also ich denke jetzt gerade nochmal an die erste Runde. Inwiefern hat dich das für dein Leben geprägt, etwas zu verbocken und dann trotzdem zu gewinnen?
Also ich habe halt auf der Bühne gemerkt, dass Fehler machen nicht schlimm ist. Und dass es nichts ist, wovor man Angst haben muss. Die meisten Leute gehen ja eben deswegen nicht auf die Bühne, weil sie Angst haben, mhm, zu scheitern und Fehler zu machen und dopen sich. Ne? Also so im klassischen Kontext pfeifen sich die Leute vor Vorspielen krasse Beta-Blocker rein, um nicht so aufgeregt zu sein, um ihren Blutdruck zu senken. Krass, und ja, fehlerfrei zu spielen. Also das ist im Grunde ja Medikamentenmissbrauch, wenn man, mhm, so will. Das sind ja Medikamente, die du nur bekommst, wenn du Herzinfarkt-Risikopatient bist. So, also die kriegst du auch nicht mal eben so. Und das ist gang und gäbe. Oder eben Leute, die glauben, ohne Alkohol kann ich nicht auftreten. Also ich brauche irgendwas. Oder die sich irgendwie Schnapspralinen reinschmeißen oder so. Und um ruhig zu werden, entspannt zu werden oder mit dem Scheitern klarzukommen. Und ich bin halt oft genug gescheitert auf der Bühne. Also ich habe oft genug Fehler gemacht. Ich habe also die schlimmsten Fiasken, die schlimmsten Super-GAUs, die man sich vorstellen kann, die habe ich erlebt. Die sind mir widerfahren. Ich wurde ausgebuht, mhm, vom gesamten Publikum im strömenden Regen. Ich wurde mit Tischfeuerwerk beschossen.
Was?
Ja, ja, ja. Also es war richtig krass.
Wer macht denn sowas?
Es war Silvester 2000 auf einer Silvesterfeier in Neubrandenburg in einem Einkaufszentrum. Oh. Ich war der falsche Künstler zur falschen Zeit am falschen Ort.
Der das Millennium
anderthalb Stunden
oder begrüßt hat. Oh Gott.
So, und es war so klar, als ich anfing, okay, ich bin hier falsch. Ihr wisst, dass ich hier falsch bin. Ich weiß, dass ich hier falsch bin. Ihr braucht eigentlich was ganz anderes. Aber ich habe einen Vertrag unterschrieben, Leute. Wir müssen da jetzt durch, 90 Minuten lang. Aber im Nachhinein echt eine Anekdote, also die auch lustig ist zu erzählen. So, deswegen bin ich auch da dankbar, es erlebt zu haben.
Aber du bist unverletzt geblieben bei dem Tischfeuer.
Unverletzt. Okay, ich habe mich natürlich geduckt.
Ja.
So, also es war dann auch so, dass ich gemerkt habe, ich kann eigentlich, das meiste Repertoire kann ich hier gar nicht spielen. Da, mhm, sind die Leute gar nicht in der Lage, das aufzunehmen. Mhm. Ich spiele jetzt mal meinen erfolgreichsten Song. Ich spiele Ja, Schatz. Hab Ja, Schatz gespielt. Danach keine Reaktion. Und hab dann auch gesagt, ja, gut, den haben jetzt vielleicht nicht alle gehört, ich singe ihn nochmal. Hab dann,
wow,
dann nochmal und insgesamt 5-mal oder so das Lied Ja, Schatz dargeboten. Und irgendwann, es kam dann auch der Kellner vorbei, es war in einem Eiscafé und der hat einfach weiter bedient. Wer hat hier den Bananasplit? So, und ich war halt auch nicht richtig zu sehen auf einer Bühne, die auch viel zu niedrig war und so. Also ich war echt so, die Leute haben sich gewundert, was macht denn der Typ, mhm, da hinten im Halbdunkel? Was will der denn? Warum ist denn der da?
Oh nein.
So, und hab dann auch irgendwann Sekt bestellt, obwohl ich ja keinen Alkohol trinke. Also der Kellner hat bedient, ich nehme auch einen Sekt, bitteschön. Und hab den dann auch getrunken. Und dann fiel mir das Glas vom Klavier runter. Und das fanden alle witzig. So, hahaha, also eine Splitter, ja, Riesensauerei und so. Und da habe ich gesagt, ja, schade, ich wollte jetzt eigentlich hier meine Handstandnummer darbieten. Das geht jetzt natürlich nicht mehr wegen der Scherben. Ich spiele noch mal Ja, Schatz.
Ich liebe sie nicht mehr, sie behandelt mich wie Dreck. Früher liebte ich nicht so sehr wie sie, jetzt will ich nur noch weg. Sie meckert immer zu und quält mich bis aufs Blut. Ganz egal, was ich auch tu, sie findet es nicht gut. Sie ist ein wahrer Drachen, ein gemeiner und perfider. Ich muss dem ein Ende machen, doch ich sage immer wieder: Ja, Schatz, du hast natürlich recht. Ja, Schatz, ja, ich weiß, das war schlecht. Ja, Schatz, nein, ich möchte keinen Streit. Ja, Schatz, es tut mir schrecklich leid.
So.
Oh mein Gott.
Und all diese schlimmen Fiasken, die ich erlebt habe, also auch so gar nicht anzukommen und so, die habe ich überlebt. Es war natürlich in dem Moment schlimm, es war auch unmittelbar danach total schlimm. Aber ich habe es überlebt. Im Idealfall konnte ich sogar gutes Entertainment draus schöpfen. Mhm. So einfach mit der, dass ich umgegangen bin mit der Aberwitzigkeit der Situation. Und man weiß, so schlimm wie da, wird es danach so schnell nicht wieder. Deswegen habe ich eine große Gelassenheit. Und wenn ich Fehler mache auf der Bühne, was oft genug passiert, dass mir der Text nicht einfällt, dass irgendwas kaputt geht, dass irgendwas runterfällt, eine Seite im Klavier reißt oder so, ist alles passiert. Da ist es mir immer gelungen, das in gutes Entertainment zu verwandeln, so dass die Show im Endeffekt besser wurde. Mhm. So, also die Fehler haben die Show nicht sabotiert, sondern bereichert. In den allermeisten Fällen. Und das war für mich so der Game Changer, dass ich gemerkt habe, guck mal, es ist nichts, wovor du Angst haben musst. Es ist menschlich, es passiert uns allen. So, es passiert mir auf der Bühne ja stellvertretend auch für alle anderen. Und was für die Leute viel wichtiger ist und entscheidender ist, nicht, macht da jemand einen Fehler, sondern wie geht er damit um?
Also das ist doch auch Outtakes bei der Tagesschau. Super. Das förmlichste, allerseriöseste Ding, aber jeder verzeiht, jeder freut sich sogar, wenn da mal was schiefläuft. Jemand so in Lachen ausbricht oder sich verspricht.
Und
ne?
Es wird legendär dann immer.
Es wird legendär und es ist ja auch, dann bin ich als Konzertbesucherin, du machst irgendwie 20 Termine hintereinander, aber ich war bei dem einen, wo was schiefgelaufen ist und es macht es ja für die Leute noch besonderer.
Ja, und total lebendig.
Ja, ne? Aber man lernt dann also, und eben waren wir so beim Dranbleiben und du bist auch da dran geblieben oder man muss durchziehen, aber man muss es sich ja auch trauen, ne? In dem Moment zu sagen, okay, ich improvisiere jetzt, ich mache hier was. Und ich habe gerade beim Zuhören gedacht, ja, wie viele Leute machen vielleicht einen Fehler und schrecken dann zurück, weil Fehler ja auch manchmal bestraft werden. Also was würdest du denen mitgeben, wenn es für dich so gut funktioniert hat? Okay, ich habe einen Fehler gemacht oder mir ist ein Fehler passiert, ich bin irgendwo gescheitert und habe durchgezogen. Wenn das jetzt in ganz anderen Alltagssituationen passiert, da trotzdem Stärke draus zu ziehen.
Also das Wichtigste ist wahrscheinlich erstmal, sich in einem Kontext zu bewegen, wo ein Fehler sich auch ereignen darf. Mhm. Wo die Leute dann nicht dich dafür verurteilen und bestrafen. Aber ganz häufig ist es so, dass man befürchtet, man würde dafür bestraft. Und dann ist es aber gar nicht so. Mhm. Ich meine, klar, wenn du jetzt Fluglotse bist zum Beispiel oder Herzchirurg, solltest du schon wissen, was du tust. Also, ich mache ja auch meine Fehler nicht mit Absicht. Mhm. Ich evoziere die nicht. Das würden die Leute auch merken. Die Leute sind nicht doof. So, also
deswegen hat das mit dem kaputten Klavier nicht funktioniert. Sie haben es gemerkt.
Wer weiß. Also, kann sein. Kann, weiß ich nicht. Also, das ist glaube ich, vielschichtig. So, also, ich habe auch selber an der Nummer sehr gezweifelt. Mhm. Und der Zweifel ist etwas, was dir ein Publikum auch immer sofort anmerkt. So, und sich dann auch mit dir zusammen schlecht fühlt. So, also das ist ja auch etwas, was uns Menschen ausmacht, das Mitgefühl in jeder Richtung. Um zur Frage zurückzukommen, du hast gefragt, was man tun kann. Also erstmal hinnehmen, dass es passiert. Und aus Fehlern kann auch immer was Positives entstehen. So, Penicillin zum Beispiel, Teflon. Das sind Erfindungen, die gemacht wurden, weil jemand was verzockt hat. Da hat einfach jemand die Petrischale verunreinigt und dann gemerkt, oh, guck mal hier, das ist ja spannend. Was ist da denn los? Ach, guck mal, wie wollen wir es nennen? Antibiotikum. So, und deswegen sind Fehler per se erstmal nichts Schlechtes. Sie sind eine Abweichung davon, was man geplant hat. Mhm. So, also, und ich glaube, das Wichtigste, was man tun kann, ist, das neu zu bewerten. Oder eben gar nicht zu bewerten. So, es ist nicht schlecht, dass ein Fehler passiert. Es ist anders, dass es passiert. Anders als geplant. Darin schlummert Potenzial. Und sich eben in Kontexte begeben, wo man scheitern kann. Und ich habe diesen Kontext für mich auf der Bühne gefunden. Als ich an der UdK Musik auf Lehramt studiert habe, da gibt es dann ja auch so Klassenvorspiele, wo das klassische Repertoire dargeboten wird. Mhm. Und da war ich immer wahnsinnig aufgeregt und habe gezittert und hatte Schweißausbrüche und dachte, bloß nicht verspielen. Und wenn ich mich verspiele, dann rotiert Brahms im Grabe. Jetzt habe ich mich verspielt. Ha, und alle haben es gehört. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, und habe total darunter gelitten, unter der Angst, Fehler zu machen. Mhm. Und wahrscheinlich wäre es auch da gar nicht schlimm gewesen. War wahrscheinlich auch gar nicht schlimm. Also häufig kriegen die Leute das ja auch gar nicht mit, wenn man sich verspielt. Vielleicht empfinden sie das ja ganz anders. Vielleicht denken sie gerade gar nicht, da hat er sich verspielt, oh, der Arme. Vielleicht denken sie ja stattdessen,
interessant.
Jazz. Und das finde ich einfach ein sehr, sehr gutes Mindset. Also Fehler umzudeuten, zu sagen, Fehler sind keine Feinde, sie sind keine Gegner, sie sind Freunde und Verbündete.
Was würdest du deinem jüngeren Ich gerne sagen?
Ja, alles wird gut. Also bestimmte Dinge, unter denen ich damals sehr gelitten habe, haben sich irgendwann in Wohlgefallen aufgelöst. So, also dass ich ganz lang keine Freundin hatte, das fand ich schwierig. Oder eben, dass wenn ich eine hatte, die sich von mir getrennt hat, zum Beispiel, da habe ich auch jahrelang drunter gelitten. Und da habe ich aber vor allem unter meiner eigenen Wahrnehmung gelitten, als unter der Tatsache an sich so. Und das hat sich irgendwann nicht nur in Wohlgefallen aufgelöst, sondern eigentlich in fast allen Fällen sehr schön transformiert, dass ich eben zu Eva zum Beispiel, in die ich unglücklich verliebt war, einfach ein tolles Verhältnis entwickeln konnte. Und wir auch genau da richtig sind, wo wir sind, transformieren konnten. Und ich eben zu keinem Zeitpunkt diesen Frauen egal war, worunter ich gelitten habe. Diese Annahme, dass ich halt dachte, wenn eine Frau sich von mir trennt, dann bin ich der jetzt ja wahrscheinlich egal. Dann bin ich, dann reiche ich nicht, dann bin ich nicht liebenswert oder so.
Also ja, diese, so Minderwertigkeitsgefühl. Ja, sowas,
was einen dann eben martert. Und das war eben zu keinem Zeitpunkt so. Und das war eine sehr wichtige Erkenntnis. Eine, die ich im Einzelfall gerne auch schon ein paar Jahre früher gehabt hätte. So, aber dass ich sie überhaupt hatte, das war ja das letztendlich das Entscheidende. Ich bin da auch noch nicht am Ende der Reise. Also es gibt auch Dinge, mit denen ich immer noch hart am Struggeln bin. So, und bei denen ich hoffe, dass sich das irgendwann auflöst und sich dieser Effekt eben auch da einstellt. Also das ist ja einfach ein Lebensthema, was mir in unterschiedlichen Facetten und auch unterschiedlichen Schweregraden immer wieder begegnet.
Das heißt, manche Sachen muss man auch liegen lassen, kann man gar nicht so aktiv bearbeiten, sondern die brauchen dann Zeit und dann findet einen so ein Thema wieder. Also so klang es ja jetzt gerade so ein bisschen. Es kommt vielleicht wieder hoch, oder?
Ja, also beziehungsweise es ist etwas, was sich einstellt. Erkenntnisse, die sich einstellen, wahrscheinlich in Folge von Zeit, die vergeht. Also wo du gar nichts machen kannst oder auch gar nichts machen musst und dein Mindset ändern oder so, sondern es ist eine Erkenntnis. Ja, es kommt automatisch, es kommt zu dir.
Mhm. Ich habe vor ein paar Monaten mit Joko Winterscheid gesprochen, hier im Podcast. Und Joko, an den musste ich jetzt bei der Vorbereitung wieder denken, weil ihr, glaube ich, auf eine Art was teilt. Der hat mit 6 Jahren seine Mutter verloren und hat mir erzählt, ich hatte eine glückliche Kindheit. Ich habe erst als Erwachsener wirklich begriffen, was ich verloren habe. Und du hast auch so eine Erfahrung gemacht, als Erwachsener zu begreifen, was du verloren hast als Kind. Kannst du da zu relaten, wenn er das so beschreibt?
Ja, also ich bin ohne meinen Vater aufgewachsen. Der ist zwar nicht gestorben, als ich klein war, sondern also auch erst vor kurzem in Corona. Aber ich bin halt bei meiner Mutter aufgewachsen und die hat mich gezielt meinem Vater entfremdet. Also infolge der Trennung, die die beiden nicht gut vertragen haben und wie das dann eben oft so ist. Es läuft dann halt leider nicht immer einvernehmlich und friedlich. Und bei meinen Eltern war das halt so maximal katastrophal. Und meine Mutter hat mich wirklich so instrumentalisiert gegen meinen Vater und als Waffe in Stellung gesetzt und hat mir halt auch Sachen über meinen Vater erzählt, die du natürlich glaubst als Kind, weil du nicht in der Lage bist, das in Frage zu stellen. Und erst als junger Erwachsener war ich in der Lage, mich zu fragen, Moment mal, also hab mich dann auch getroffen mit meinem Vater, ihn konfrontiert und gefragt, sag mal, stimmt das eigentlich alles, was meine Mutter über dich erzählt? Also dies und jenes, also bestimmte Situationen habe ich ihn quasi abgefragt. Und mein Vater hat sich dem gestellt und hat gesagt, ja, das stimmt, dies und jenes habe ich gesagt zu deiner Mutter. Im Affekt, das tut mir auch leid. Ich wusste mir in der Situation nicht anders zu helfen. Aber vorher hat deine Mutter halt auch dies und jenes zu mir gesagt oder dies und jenes gemacht. Und das war halt noch viel krasser. Und das hatte meine Mutter mir nie erzählt. So und so rutschte dann das auf einmal dann so in Perspective, wie die Engländer sagen. Mir fällt jetzt kein deutsches Wort dafür ein. Aber also es wurde dann auf einmal so, ach,
vielschichtiger.
Ja, ich konnte es ganz anders einordnen. Ja. Und habe danach eben den Kontakt zu meinem Vater auch beibehalten und eben auch intensiviert. Und jetzt zuletzt, bevor er starb, konnte ich mich dank Corona auch mehrere Monate um ihn kümmern und hatte Zeit. Und habe da im Grunde ein Leben mit ihm so ein bisschen nachgeholt oder überhaupt erst leben können. So, also habe mit ihm quasi in einer WG gewohnt bei ihm zu Hause und habe für ihn gekocht und seinen Haushalt geschmissen und so und eben auch viele Gespräche mit ihm geführt und auch einen Umgang gefunden für mich mit meinem Vater. Also ich fand manches an ihm auch schwierig, er an mir ja umgekehrt auch, aber ich habe einfach so geschnallt, guck mal, so ist der drauf und das war ganz entscheidend für mich. Also ihn dann halt auch in seiner Andersartigkeit zu mir schätzen zu lernen und auch zu mögen und so, also ja, also mich in einer Art meinem Vater, also meinen Vater zurückzuerobern.
Ja, voll schön.
Und ja, Aber die Erkenntnis ist natürlich, in den Jahren, wo ich Kind und Jugendlicher war, hatte ich keinen Vater. Mhm. Und das ist eine Zeit, die, der ist einfach gone. Und das finde ich schon bedrückend, dass das so war. Und finde es auch nicht geil von meiner Mutter, dass sie mir meinen Vater geraubt hat. Und das sind halt Erkenntnisse, die ich erst gewonnen habe und gewinnen konnte, als beide gestorben sind.
Ich finde auch heftig oder so eindrücklich an dem, wie du es gerade erzählst, dass ja fremde Erzählungen über einen prägen. Also deine Mutter hat eine andere Erzählung über dich und euch als dein Vater und alles, ne, da hat dir ganz lange eine gefehlt, die hat dann geholfen. Und wie macht man sich überhaupt von so fremden Erzählungen frei, um wirklich zu sagen, oder bin ich auch gerade wieder bei dem Minderwertigkeitsgefühl, das du hattest nach Beziehungen, ne? Das ist ja dann auch so, da hast du dir was erzählt, wo dir vielleicht in einer Wiederbegegnung gesagt wurde, das stimmt ja gar nicht. Ich erzähle dich ja ganz anders, du warst mir immer wichtig. Also das hast du ja gerade gesagt. Ich versuche mir das gerade vorzustellen, diese vielen Schichten oder Puzzle von Erzählungen über einen selbst, die man so ansammelt im Leben, wie so eine Lasagne. Das sammelt sich so zusammen. Mhm. Glaubst du, ist vielleicht Erwachsenwerden auch sich frei machen von fremden Erzählungen oder sie eher sammeln, um zu gucken, wie vielfältig die sind?
Es ist ja auch total schwer, sich davon frei zu machen. Mhm. So, also in gewissen Fällen ist es mir gelungen, so. Und in anderen aber nicht. Also man ist ja auch einfach geprägt von seinen Mustern, Kind seiner Eltern. Es ist ein Lebensthema, das irgendwie zu erkennen und aufzulösen. Also überhaupt erstmal zu erkennen, dass das so ist. Ich habe noch eine andere Antwort auf die Frage, die du gerade gestellt hast. Also ich bin ja auch ohne meine Schwester aufgewachsen, denn die ist gestorben, als ich klein war. Da war ich 3. Sie hatte eine Trisomie, allerdings nicht 23, sondern eine Trisomie 13. Mhm. Eine ganz seltene, aber eben immer tödliche. Also die meisten Kinder, die das haben, versterben schon im Mutterleib, weil einfach die Organe so schwer geschädigt sind. Und oder wenn sie auf die Welt kommen, haben sie eine Lebensprognose von maximal einer Woche. Und meine Schwester hat einen Monat und einen Tag gelebt. Mhm. Also die war tough.
Wussten deine Eltern das, bevor sie auf die Welt kamen? Oder war das was, was man festgestellt hat, als sie geboren wurde?
Das hat man im Endeffekt erst festgestellt, als sie geboren wurde. Also damals war die pränatale Diagnostik auch noch nicht so weit.
Also sie konnten sich nicht vorbereiten?
Also man hätte bestimmte Dinge untersuchen können, aber das wollten sie nicht. Also beziehungsweise meine Mutter wollte das nicht. Und das hat natürlich dann, also der Beziehung letztendlich dann auch noch den Sargnagel versetzt. Die war vorher schon im Eimer. Und das dann eben auch noch. Und dann waren halt auch beide Eltern überhaupt nicht in der Lage, sich gegenseitig zu trösten und einander Halt zu geben. Mhm. Also das war also die ganz schlimme Katastrophe. Und ich dann eben als 3-jähriger Junge, der auch nicht in der Lage war, seine Mutter zu trösten. So. Und die Erinnerungen, die ich halt habe, waren vor allem, ich stehe an der Seite meiner Mutter vom Grab meiner Schwester und meine Mutter bricht total zusammen und ich als kleiner Junge im Versuch, sie da zu halten und zu trösten, also auch eine immense Überforderung. Und erst als Erwachsener, also junger Erwachsener, war ich das erste Mal in der Lage, selbst um meine Schwester zu trauern. Also ausgelöst durch die Erkenntnis, dass ich kein Einzelkind bin. Ich habe die Frage, ob ich Geschwister habe, immer beantwortet mit, ich sei Einzelkind. Mhm. Bis mir irgendwann jemand mal sagte, der von meiner Schwester weiß, stimmt ja gar nicht. Und ich so klick realisiert habe, stimmt, ich bin gar kein Einzelkind. Und obwohl ich meine Schwester nie kennengelernt habe, hat diese Erkenntnis dazu geführt, dass ich mich nicht mehr so einsam gefühlt habe. Mhm. Und eben halt auch in der Lage war, meiner Schwester diesen Platz in meinem Herzen zu geben und sie zu vermissen. Weil ich halt so denke, na klar, also Geschwister sind häufig auch irgendwie am Struggeln, aber können einander auch viel, viel Halt geben. Also gerade wenn sie in so einer schwierigen Konstellation sich befinden, wie ich mit meinen Eltern. Also sie wäre quasi meine Schicksalsgefährtin gewesen. Ne? Das hätte ich mir zumindest sehr, sehr gewünscht und hätte sie auch gerne kennengelernt und würde gerne wissen, was ist das für eine Frau? So. Also gerade heute, was da, ja. Und alles Schöne. Auch schöne Visionen, so letztendlich mir meine Schwester auszumalen. Also sie als Mensch, so als Schwester halt, ne, an meiner Seite, eine Schwester zu haben. Und ich war, als ich mit meiner Mutter, als die mich in Berlin besuchte und wir in irgendeinem Café am Gendarmenmarkt saßen, in der Lage, das erste Mal selbst über meine Schwester zu trauern und dann auch zu heulen, so, was mir vorher nie gelungen ist. Und auf einmal war es so, dass meine Mutter mich getröstet hat und auch hilflos war. So, und so Sachen gesagt hat wie, naja, es ist jetzt aber auch schon wirklich lange her. Das war aber auch nicht schlimm. Also für mich war einfach schön, meiner Schwester diesen Platz gegeben zu haben und um sie trauern zu können.
Mhm. Du hast auch einen ganz, ganz schönen Song über sie geschrieben. Christina heißt der. Und da ist die Zeile drin, die ist zwar nicht mehr hier, aber sie ist da. Was natürlich auch schon wieder so wunderschön mit Sprache arbeitet.
Danke.
Wo ist sie da in deinem Alltag? Gibt es so Momente, die das so wachrufen? Oder wo du besonders an sie denkst?
Natürlich, wenn ich das Lied singe über sie und für sie. Auch manchmal einfach so im Alltag. Einfach die Erkenntnis, die mich ereilt. Ich habe eine Schwester. Ich bin nicht allein. Das ist ja, ne, also obwohl sie nicht mehr lebt und ich sie nie kennengelernt habe, allein die Tatsache, dass es sie gibt, gab, hat dafür gesorgt, dass ich mich nicht mehr so allein fühle. Und das finde ich schon ganz schön großartig.
Ich finde es auch gerade eine schöne Sichtweise zu sagen, oh, nicht, sie fehlt mir jetzt hier gerade, sondern ich bin nicht allein. Das ist ja auch eine Stärke, das so rum zu begreifen und nicht immer eine Leerstelle zu empfinden, sondern eher, es scheint ja eher was zu füllen bei dir.
Ja, genau. Es das hat erst mein Leben bereichert, diese Erkenntnis. Und wunderschön ist natürlich auch zu merken, wie sehr es mein Publikum tröstet. Das ist erstmal, das ist ein Lied, mit dem du nicht rechnest, wenn du zum Bodo Wartke-Konzert gehst. Viele kommen, weil sie einen lustigen Abend haben wollen. Den kriegen sie auch. Aber eben nicht nur. So, und dann kommt auf einmal dieses Lied.
Dass es passieren würde, war im Grunde klar. Und von Anfang an absehbar. Trotzdem brach es über uns herein wie eine Lawine. Ich hab dich nie gesehen, Christine.
Und ich brauche auch die drei Lieder davor in dem Programm, um dieses Lied vorzubereiten. Und auch das Lied danach, um da wieder rauszukommen. Und es passiert gar nicht so selten, dass Familien ein Kind verlieren.
Ja.
Und es wird eben nicht drüber gesprochen. Schon gar nicht in Liedform. Und dass jemand drüber spricht, in der Art und Weise, wie ich das eben tue, stiftet vielen Menschen sehr viel Trost. Also das ist das Feedback, was ich bekomme, weil sie sich das erste Mal gesehen fühlen in ihrer Trauer und also umarmt fühlen von diesem Song, was total schön ist. Von jemandem, der es erlebt hat, der weiß, wovon er redet und eben nicht hilflos versucht zu trösten, wo das vielleicht gerade gar nicht dran ist. So, also ne, was dann oft gesagt wird, ihr habt ja ein Kind verloren, da macht ihr einfach noch eins. Also das ist das Falscheste, was man sagen kann und auch das, was du überhaupt nicht hören willst. So als Eltern. Und das ist einfach, also auch bei diesem Lied habe ich vor allem halt mich in erster Linie selber trösten wollen, als ich es schrieb. Und es ist aber schön zu erleben, dass dieser Trost sich auf mein Publikum überträgt.
Macht es das leichter oder schwerer, dieses Lied dann auf einer Bühne zu spielen?
Zu Beginn eher schwerer, weil ich halt merke, ich trage hier Verantwortung. Also ich löse hier was aus, was die Leute einfach kalt erwischt. Ich finde, man hat als Künstler auch Verantwortung für sein Publikum. So, also und dann ist es einfach sehr wichtig, sehr behutsam vorzugehen. Und daher ist die dramaturgische Einbettung eben auch so wichtig.
Das ist, jetzt hast du gerade Verantwortung gesagt fürs Publikum. Das bringt mich natürlich, bei dieser Dimension deiner Arbeit waren wir noch gar nicht, aber ich würde es gerne noch machen, weil diese Folge läuft kurz nach der Bundestagswahl. Du hast auch sehr viele politische Lieder. Gerade in dieser Corona-Zeit, die offenbar ja persönlich für dich eh schon besonders war, hast du gerade gesagt, gab es auch noch ein Programm, das hieß Wandelmut. Und da ist mir das besonders aufgefallen, dass es viele Lieder gab über unsere Gesellschaft und wie die mit Verunsicherungen, aber auch mit ihren Möglichkeiten umgeht. Was würdest du sagen, hat dieses Album bewirkt?
Da wäre es interessant, mein Publikum dazu mal zu befragen. Also, ich stelle fest, dass Fragen, die ich mir stelle, sich das Publikum auch stellt. Dass einfach Dinge Thema sind für die Leute genauso wie für mich. Und eines der tragenden Lieder dieses Programms heißt Zweifel und Zuversicht. Worauf die Leute so mit am stärksten reagieren. Und darin personifiziere ich den Zweifel und die Zuversicht. in Zeiten wie heute drängt der Zweifel sich ja förmlich auf. Und der Pessimismus, wenn nicht sogar der Fatalismus. Wir haben aber immer noch die Wahl, den Dingen und den Widrigkeiten mit Zuversicht zu begegnen. Und ich glaube, dass das etwas ist, was uns als Menschen auch ausmacht und uns am Leben hält, buchstäblich. Also wir haben es ja bis hierhin geschafft und wir haben schon ganz andere Dinge als Spezies bewältigt und sind mit Sachen klargekommen. Und uns gibt es immer noch. So, also Herausforderungen, auch lebensgefährliche Herausforderungen hat es immer gegeben. Und wir haben es immer geschafft, einen Umgang damit zu finden, weil wir schlau sind. Also das, wir kriegen das schon hin. Deswegen, ich setze großes Vertrauen. So, ich meine, natürlich sind es keine Pipifax-Probleme, denen wir jetzt gegenüberstehen. Und auch welche, die wir so in dieser Form noch nicht hatten. Oder die wir tatsächlich schon mal hatten. Mhm. Aber allein deswegen ja daraus auch klüger werden können und wissen, okay, das hatten wir schon mal. Wir wissen eigentlich, wie man damit umgehen sollte oder wie man besser nicht damit umgehen sollte. Ja, deswegen Anlass zur Hoffnung und zur Zuversicht besteht nach wie vor, auch jetzt.
Ich habe eine letzte Frage, die ist nicht mal von mir. Ich habe nämlich jemanden zu Gast gehabt, die sich auch mit Wandel, Gesellschaft, Verunsicherung und Hoffnung auseinandergesetzt hat. Maja Göpel, eine Wissenschaftlerin.
Ja, von der halte ich ganz viel.
Ja, guck mal, und sie wusste nicht, dass diese Frage für dich sein wird. Ich habe sie einfach gefragt, was ist eine Frage, die du meinem nächsten Gast mitgeben möchtest?
Welche, weil ich mich ja gerade mit den Themen Werte beschäftige, welche drei Werte, glaubst du, wenn wir die hochhalten, könnten so richtig das Ruder rumreißen?
Mit Menschlichkeit. Das ist etwas, was unser Überleben halt auch gewährleistet, dass wir füreinander da sind und auch, was wir bewirken können, wenn wir füreinander da sind, was einfach nur im Miteinander klappt. Mhm. Ja, also als Humanismus würde ich das auch bezeichnen. Mhm. Das ist einfach auch eine Idee von Humanismus. So. Neugier im Sinne von Dinge, die man nicht kennt, die man nicht einschätzen kann. Die lösen ja häufig erstmal Angst aus. Mhm. So, man möchte ja am liebsten, nein, es soll so sein, wie es war. Gleichzeitig sind ja die neuen Dinge, die passieren, auch immer Chancen für etwas, was sich entwickeln kann, was man vorher nicht kannte und was einem ja auch ganz viel bringt. So, also letztendlich ja jede Innovation, die es gab. Mhm. Da gab es ja immer die Skeptiker, die gesagt haben, was? Ampeln? Oh Gott, nein. Straßenlaternen ohne Feuer, die elektrisch sind? Na, wir werden alle sterben.
Sicherheitsgurte im na, Auto.
So, ja. Also, und das, wo man aus heutiger Sicht denkt, Leute, so. Mhm. Also, und es ist eigentlich ganz geil, dass es einen Sicherheitsgurt gibt. Aber so ist es ja eben immer noch, dass die Leute denken, was? Nein, das Internet ist des Teufels. Und auch da, letztendlich ist es ja das, was du draus machst. Und vor der Wahl stehen wir ja auch immer. Also wir sind den Dingen ja nicht ausgeliefert. Wir können ja uns entscheiden. Wir machen was Gutes mit dem Internet oder wir machen halt was Schlechtes mit dem Internet. Also man muss halt einen Umgang finden mit den Dingen, die da sind. Und der gelingt uns halt auch. Und ich glaube, dann, wenn er getragen ist von Neugier und Zuversicht. So, zwei. Das dritte, vielleicht das, worüber wir gesprochen haben, also eine Fehlerkultur aufzubauen, sich Fehler zu gestatten und auch Fehler eher als Chancen zu sehen. Also zu sagen, ja, das haben wir verzockt, das ist nicht so gut gelaufen, aber dadurch, auch durch diese Erkenntnis, sind wir in der Lage, das jetzt anders und besser zu machen. Ja, und eben halt auch die Gelassenheit.
Ja, Humanismus, Neugier, Fehlerkultur, Gelassenheit. Ja, danke.
Ja, eher Zuversicht als Neugier, würde ich sagen. Also Neugier kann ja auch so ein bisschen, was ist da denn los? So, sondern eher, ey, ist so. Ja. Also ich lasse mich mal überraschen von den Dingen, die mir begegnen.
Genau, positiv.
Also ich öffne eine Tür, dass positive Dinge eintreten können.
Ja. Du hast mir heute ganz viele Türen aufgemacht. Vielen Dank.
Das
wirklich
freut mich.
Dankeschön.
Ich danke dir für das schöne Gespräch.
Was du auch sagst, ich fall dir ins Wort. Wohin du auch gehst, ich bin immer schon dort. Nimm's einfach hin, es gibt vor mir keinen drinnen. Versuch's gar nicht erst, ich werde immer gewinnen. Du kannst dir noch so schöne Luftschlösser zimmern. Ich werde sie doch unbekümmert zertrümmern. Jeden Hoffnungsschimmer werde ich im Keim ersticken und jeden Strohhalm, nach dem du greifst, einfach zerknicken. Ich such dich heim und das nicht zu knapp. Und du kannst dir sicher sein, du schüttest mich nicht ab. All deine Bemühungen laufen ins Leere, denn ich komm mit Vergnügen dir zuhauf in die Quere. Und welch ein Pech, niemand rettet dich. Ich mach dir durch die Rechnung einen fetten Strich. Da hilft dir auch kein Urvertrauen. Ich werd Tag aus und Tag ein dir die Tour versauen. Mit meinem Gift, das ich dir ins Bewusstsein träufel. Ich listiger illustrer Teufel. Ich weiß, du kennst mich gut. Ich bin der Zweifel. Was du auch tust, hab keine Angst zu versagen. Wohin du auch gehst, ich werde dich tragen. Wir kriegen das hin, es kann dir gelingen. Erst recht dann, wenn ich bei dir bin. Ich werd vorbehaltlos dir den Rücken stärken. Und schon sehr bald wirst du verzückt bemerken. Das Leben steckt schier voller Möglichkeiten und ich werde dir dafür den Weg bereiten. Hab Vertrauen, auf mich kannst du bauen und mit staunenden Augen in die Zukunft schauen. Es wird Zeit, dass wir dir die Flügel entstauben und von nun an dir an dich zu glauben erlauben. Zeit zu handeln, hab Mut. Und glaub mir, der Wandel tut dir ganz gut. Ab jetzt ist Schluss mit dem bekloppten Zynismus. Wie wär's mit einem Schuss Optimismus? Ich bin die, wenn der Vesuv ausbricht, dich noch ans rettende Ufer kriegt. Ich weiß, du kennst auch mich. Ich bin die Zuversicht. Ach, Zuversicht, Zuversicht, hör nicht drauf, was dir die blöde Kuh verspricht. Wart's nur ab, irgendwann übst auch du Verzicht, spätestens dann, wenn dich die Schufa kriegt. Ey, lass dir von dem Heini nichts erzählen, du hast die Wahl statt seiner einfach mich zu wählen. Sieh am Horizont, der strahlt ein Silberstreif, ey, drum hör auf mich und ich darf den Zweifel. Tu das nicht. Die Zuversicht ist doch nur auf ihren guten Ruf erpicht. Nein, es geht mir allein nur um dich. Ich bin schließlich kein Schwurgericht. Befreien wir dich von des Zweifels Joch. Und was, wenn's nicht klappt? Was, wenn doch? Wir wissen, du bist hin und her gerissen. Und es geht dir gewiss gerade sehr beschissen. Es wird Zeit, Gesicht zu zeigen. Das heißt, du musst dich entscheiden, wen wählst du von uns beiden?
Das war eine gute Stunde mit Bodo Wartke und heute habe ich eigentlich gar nichts mehr hinzuzufügen. Ich hoffe, dass euch diese Folge zum Lachen und zum Nachdenken bringen konnte, dass sie euch genauso inspiriert hat wie mich und ihr jetzt auch genauso wie ich erstmal in einem Bodo-Rabbit-Hole verschwindet und euch über seine vielen, vielen tollen Songs und Texte freut. Als er diesen hier gerade zum Schluss nochmal in diesem kleinen Theater gespielt hat, nur von mir und meinen beiden Technikkollegen, da war ich wirklich einmal wieder besonders dankbar dafür, diesen Podcast machen zu dürfen. Also danke auch an euch fürs Hören, Abonnieren, Teilen und auch die vielen lieben Nachrichten, die ihr mir schreibt. Mein Name ist Eva Schulz. Ihr findet mich und Deutschland 3000 auch auf Instagram und natürlich in eurer Podcast-App. Jeden zweiten Mittwoch gibt's eine neue gute Stunde. Ganz zum Schluss wie immer noch eine Promo aus dem ARD-Podcast-Portfolio. Im Podcast OKF, Ortskontrollfahrt, geht's um Stories aus Ostdeutschland. Musiker, Influencerinnen, YouTuber oder Models sind zu Gast und erzählen, was es heute heißt, im Osten aufzuwachsen und zu leben. Neue Folgen von OKF, Ortskontrollfahrt mit Lilly Blauzun und Jakob Springfeld hört ihr jetzt in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschland 3000, eine gute Stunde mit mir, Eva Schulz, ist ein Podcast von Enjoy. Redaktion Sabine Lebeck, Merle Hömberg und Ruby Ann Schwietal. Gästemanagement Axel Schöning. Produktion: Merle Hömberg, Axel Schöning und Dennis Terrei. Social Media: Kim Schang. Und das Sounddesign kommt von Soundquadrat.